Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster.
Wer ein Unternehmen gründet, der ist vor allem am Profit orientiert. Das könnte man zumindest meinen. Es gibt aber seit einigen Jahren eine Bewegung im Bereich des Unternehmertums, die den Fokus von der Gewinnoptimierung auf was ganz anderes verlagert hat und seinen Erfolg stattdessen am gesellschaftlichen Nutzen orientiert. Man spricht dann vom sogenannten Social Entrepreneurship oder übersetzt Sozialunternehmertum. Auch bei uns an der FH Münster ist das ein Thema, sowohl in der Lehre als auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in der Gründungsberatung. Zwei Akteure, die dieses Thema bei uns vorantreiben, sind heute hier zu Gast, um ein bisschen über den Begriff des Sozialunternehmertums zu sprechen. Timo Adiek arbeitet bei uns im Wandelwerk, dem Zentrum für Qualitätsentwicklung, und Michael Kortenbrede, der ist bei uns in der Gründungsberatung aktiv und auch selbst Sozialunternehmer. Hallo!
Hi.
Hi. Moin.
Ich habe in der Einleitung schon so ein bisschen angerissen, was man unter Social Entrepreneurship versteht und gleichzeitig auch Sozialunternehmertum gesagt. Wir haben im Vorfeld eben schon ein bisschen angefangen, darüber zu sprechen, ob das eigentlich das Gleiche ist. Meine Einstiegsfrage an euch wäre tatsächlich, was ist Social Entrepreneurship? Könnt ihr das beschreiben?
Ja, wir können das auf jeden Fall beschreiben, aber es ist kein feststehender Begriff. Also der Begriff ist auch sehr im Wandel und es gibt viele Diskussionen darüber, was das jetzt eigentlich genau sein soll, aber es gibt so eine Minimaldefinition und die könnte man damit definieren, dass man sagt, das Lösen gesellschaftlicher Problemlagen steht im Zentrum und das wird mit unternehmerischen Mitteln versucht zu erzeugen.
Ja, während klassisches Unternehmertum eben darauf aus ist, Produkte, Dienstleistungen herzustellen und irgendwie gewinnorientiert oder gewinnmaximierend an den Markt zu bringen, ist es beim Social Entrepreneurship eben so, dass, wie Timo sagt, gesellschaftliche Problemlagen gelöst werden sollen und das eben auf sozial-ökologisch ressourcenschonende Weise. Also sowohl, dass man im Sinne der planetaren Grenzen handelt, im ökologischen Sinne, als auch, dass man soziale Ungerechtigkeiten an der Ressource Mensch angeht, entlang der Wertschöpfungskette und dann eben sauber unterwegs ist. Ich würde vielleicht nur den Punkt aufmachen, Unterschied Sozialunternehmertum und Social Entrepreneurship, weil da gibt es definitorisch mit Sicherheit unterschiedliche Lager und selbst Timo und ich sind vielleicht gar nicht eins dabei. Für mich ist Social Entrepreneurship immer viel auch in dem Bereich der Gründung, also viel im Bereich Social Startup, also alles, was jetzt gerade, wenn Studierende sich auf den Weg machen, eine Gründung haben, oder eine Gründung forcieren, angehen wollen, dass wenn sie sich in diesem Bereich auf den Weg machen, dann sprechen wir häufig von Social Enterprises, also Dinge, die sich auf den Weg machen, die sich jetzt gerade gründen und dann das gleich ganzheitlich versuchen, ja, also in diesem sozial-ökologischen Sinne zur Lösung eines gesellschaftlichen Problems, während die traditionellen Sozialunternehmen auch Bestandsunternehmen sein können, Timo hat gerade auch schon eins genannt mit der Caritas im Vorgespräch, aber eben auch Unternehmen wie Zibaria oder so, die hier in der Region schon über Jahre, Jahrzehnte sehr, sehr gute Arbeit machen, die wir auch per Definition oder ich per Definition als Sozialunternehmen bezeichnen würde, wenngleich sie nicht so diese neue, szenige Bubble sind, weil sie sich gerade in den letzten 4, 5, 6, 7, 10 Jahren gegründet haben. Mhm. So, und das wäre für mich schon eine kleine definitorische Abgrenzung an der Stelle. Aber ich glaube, da scheiden sich die Geister.
So. Okay, ja, wir sind im Vorgespräch ja auch schon zu dem Punkt gekommen, dass solche Begriffsdefinitionen irgendwie oder Diskussionen darüber eigentlich auch am Ende nur anstrengend sind und vielleicht auch dem im Weg stehen, worum das Ganze gehen soll. Ich habe eben schon gesagt, an der FH Münster ist es ein Thema, zum einen in der Gründungsberatung, das macht ja auch Sinn, Michael, was du gerade gesagt hast, mit jungen Studierenden, die gründen wollen, aber es ist auch Thema in der Lehre. Timo, das ist ja mehr so dein Bereich. Vielleicht kannst du kurz erklären, was machst du da?
Also erstmal würde ich sagen, das ist auf jeden Fall auch unser Bereich und wir teilen uns eigentlich auch viele Bereiche.
Okay.
Das ist sozusagen eher im Zentrum unserer Arbeitsweise steht schon mehr, diese Dinge zusammenzudenken und nicht zu sagen, ich mache jetzt hier die Lehre und da passiert die Gründungsberatung, sondern diese Dinge verzahnt anzugehen. Mhm. Genau, also ich mache in dem Bereich des Wandelwerks eigentlich viele Dinge. Also auf der einen Seite versuchen wir ganz klassisch zu schauen, an welchen Fachbereichen passt es eigentlich gut, das Thema zu platzieren? Welche Fachbereiche sind offen? Wo gibt es Leute, die vielleicht auch interessiert an dem Thema sind und das Thema auch mit uns vorantreiben wollen? Dann gibt es den anderen Bereich, dass wir eigentlich die Lehre nicht isoliert betrachten wollen, wie ich das eigentlich gerade schon gesagt habe, sondern dass wir das in Bezug zum Ökosystem entwickeln wollen. Das heißt, wir wollen eigentlich die GründerInnen mit in die Lehre integrieren. Wir wollen die UnterstützungsakteurInnen mit in die Lehre integrieren und schauen, wo gibt es eigentlich Synergien zwischen der Lehre, wie wir sie betreiben, und dem Ökosystem. Und so ein Negativbeispiel wäre zum Beispiel, dass man sagt, wir machen jetzt hier die Lehre und dann laden wir uns einfach nur die GründerInnen ein, die müssen ihre Zeit opfern und die haben eigentlich gar nicht so diesen riesigen Benefit davon, dass sie sich in die Lehre integrieren sozusagen, sondern wir schauen, können wir vielleicht durch diese ganzen Aktivitäten, die schon da sind, eigentlich Synergien schaffen, sodass wir zum Beispiel die Social Impact Night, die jetzt am 25.09. stattfindet, dass wir da, wo sich eh schon GründerInnen positionieren, diese in die Lehre mit einbeziehen und wodurch mehrere BesucherInnen dann zur Social Impact Night kommen, die Startups aber auch eine breite Masse an Menschen vor sich haben, wo sie ihr Thema platzieren können, wo sie darüber diskutieren können. Und genau, davon gibt es viele weitere Schnittmengen, die wir im beruflichen Alltag so angehen.
Okay. Gibt es da Fachbereiche? Also wir haben ja mehrere Fachbereiche bei uns an der Hochschule. Gibt es Fachbereiche, bei denen ein besonderes Augenmerk drauf liegt? Weil, also man hat, wenn man über Gründen und FH Münster irgendwie oder beziehungsweise Studierende von uns, die Gründen, nachdenkt oder mal schaut, was es da so alles schon gibt. Gibt es ja Fachbereiche, wo das irgendwie vermehrt auftritt und welche, wo es ein bisschen weniger ist irgendwie. Also so klassisch die Ingenieursfachbereiche fallen mir auch welche ein, aber weniger als zum Beispiel bei den Ökotrophologen oder bei den Wirtschaftern zum Beispiel. Wie ist das? Versucht ihr diese anderen Bereiche auch verstärkt mit ins Boot zu holen?
Definitiv, ja. Micha, willst du das dazu sagen?
Es ist ja schon irgendwo auch dein Steckenpferd, Timo. Also man kann die Bedeutung von Timo bei der Entwicklung von innovativen Lehrkonzepten und Interdisziplinarität gar nicht doll genug zum Ausdruck bringen. Ja, also was Timo da auch, was der für bürokratische Hürden einschlägt, wie der sich da durchboxt, damit wir neue innovative Formate ausprobieren können, das ist ganz viel Timos Ding. So, und ich bin dann häufig der, der gerne bei der Umsetzung der Lehrformate unterstützt. Also ich mache gerne Lehre, ja, ich bin gerne Lehrbeauftragter und so. Aber all das im Vorfeld, da ist Timo also unglaublich gut drin. Das kann man, glaube ich, an dieser Stelle schon deutlich abgrenzen. Da ist Timo sehr, sehr wichtig. Grundsätzlich haben wir diesen sehr interdisziplinären Anspruch, weil wir eben glauben, gesellschaftliche Problemlagen entwickeln sich in der Lebensrealität aller möglichen Menschen. Ja, also es kann sowohl Sozialarbeitende merken vielleicht in Einrichtungen, wir stoßen hier und da an Innovationsstau, vielleicht müssen sich, keine Ahnung, Einrichtungen digitalisieren etc. Aber es kann im Bauingenieurwesen sein, weil eine technologische Entwicklung irgendwie gerade da ist, die total gut gesellschaftliche Problemlagen lösen kann. Das kann in den Wirtschaftswissenschaften sein, weil Menschen vielleicht irgendwo Innovationen erkennen, weil sie Nischen entdecken. Ja, also es ist eigentlich relativ egal. Es ist nicht klassisch verortet, das Thema Social Entrepreneurship an einem Fachbereich, sondern Menschen entdecken was, was Gutes in die Welt bringen kann. Und wir müssen alle Menschen dazu befähigen und ihnen diesen Handwerkskoffer mitgeben und das am besten interdisziplinär, weil wir auch merken, dass gerade in diesem Austausch aus diesen unterschiedlichen Denkschulen die besten Lösungen und Ideen entstehen. Ja, und da braucht es unterschiedliche Kompetenzen. Da braucht es Leute, die das Ding technologisch entwickeln können. Dann gibt es die Leute, die gucken, wie geht es den Menschen damit. Dann gibt es Leute, wie geht es der Umwelt damit. Dann gibt es Leute, die müssen es designtechnisch umsetzen können. Und dann muss es Leute geben, die müssen es an die Menschen bringen. Ja, auch irgendwie verkaufen können, argumentieren können, rhetorisch an die Leute bringen. Ja. Und all diese Kompetenzen findet man in unterschiedlichen Fachbereichen unterschiedlich ausgeprägt und deswegen wollen wir das interdisziplinär haben und setzen uns dafür so stark ein auch.
Also so wie du das beschreibst, ist das ja auch was ich gegenseitig befruchten kann. Also da spielen ja alle Fachbereiche oder Expertisen aus allen Fachbereichen können da ja zusammenfinden und sich gegenseitig unterstützen, bereichern, befruchten.
Absolut.
Ja. Ja. Und wie geht ihr ran, das da reinzutragen?
Also ich glaube, wir praktizieren das viel über die Koalition der Willigen. Also wir schauen, in welchen Fachbereichen sind welche Lehrenden, die sagen, wow, okay, ich komme mal zu Social Impact Night dazu. Manchmal ergeben sich Gespräche im FH-Kontext, wo wir merken, okay, da ist irgendwie ein Interesse da. Und auch nicht nur FH-intern, sondern halt auch mit der Öffnung Uni und Kato, also Katholische Hochschule in Münster. Und schauen, dass wir halt diese Leute zusammenbringen und wir organisieren ein Netzwerktreffen, wo wir dann zusammenkommen, uns über mögliche Entwicklungen austauschen, wo die Lehrenden auch sagen, hey, was sind meine Wünsche für das kommende Semester, aber auch dass da GründerInnen dabei sind, dass da Studierende mit reinkommen, dass die ihr Feedback geben. Und dann schauen wir, dass sich das so ein bisschen ja, organisch entwickelt, wenn man so will. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Social Entrepreneurship School, die bestand schon, bevor ich überhaupt an die FH gekommen bin. Und die haben wir nach und nach einfach weiterentwickelt und jetzt zum Beispiel geöffnet für FH, Kato und Uni. Wir haben das interdisziplinär aufgebaut. Wir haben von einem außercurricularen Angebot, also wo Studierende einfach nur dazukommen und ja, die School besuchen und dann vielleicht auch eine Bescheinigung bekommen, hin zu einer curricularen Veranstaltung, wo die Studierenden halt auch Credit Points dafür bekommen können. Und da müssen wir einfach schauen, was geht gut und müssen auch an der anderen Stelle schauen, wenn es nicht so gut geht, wenn es Herausforderungen gibt, wie können wir die überwinden? Und das versuchen wir eher so einem langfristigen, iterativen Aushandlungsprozess zu gestalten.
Okay. Seit wann bist du da dabei? Oder seit wann? Du sagtest, es gab es das schon, bevor du an der FH kommst. Aber wie lange bist du jetzt an der FH?
Seit 2020, also seit 3,5 Jahren ungefähr.
Und geht's gut voran?
Ich finde, ja. Also es ist, je länger ich da bin, desto größer und schöner werden die Projekte, würde ich sagen. Und ja, ich glaube, es ist auch einfacher, wenn man tiefer drin ist in den Netzwerkstrukturen der FH, wenn man auch schon was vorzuweisen hat an Lehrformaten, an Entwicklungen und auch an Netzwerken über dieses FH-Netzwerk hinaus, also wie zum Beispiel im Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, wo ich viel in der Regionalgruppe bin, oder auch im Social Impact Verein, die da Verknüpfungen zu finden, das befruchtet einfach sehr stark diese Prozesse. Und vor 2020 habe ich noch nie was von Social Entrepreneurship gehört. Also entwickelt sich das natürlich dann auch. Und das Selbstverständnis und die Sicherheit, auch in diesen Netzwerken dann unterwegs zu sein und auch Synergien zu finden.
Mich würde jetzt mal interessieren, Michael, aus der Gründungsberatung, wo du ja aktiv bist, hast du ein paar Beispiele, mit was für Ideen die Studis vielleicht vorbeikommen und sagen, ich will die Welt besser machen? Mit dieser Idee. Was ist das so?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist ein ganz bunter Blumenstrauß von bis. Also es können Modelle sein von Sharing Economy. Also ganz viel ist da. Ganz Thema, wie wird sich Wirtschaft überhaupt in Zukunft? Brauchen wir alle selber die Dinge oder wird ganz viel im Bereich Sharing Economy passieren? Eigentlich wird ganz viel um Produktverbesserung, also um wie kann man nachhaltigere Rohstoffe verwenden etc. Also im technologischen Bereich, gerade wenn man die Studiengänge aus Steinfurt hinzuzieht, hat man in dem Bereich recht viel. Aber es kommen eben auch viele, und das ist das Schöne, die gar nicht aus den klassischen Wirtschaftswissenschaften kommen, sondern eben, merken wir ganz häufig, die Leute, die in diesen klassischen Startup-Accelerator-Programmen eben keine Ansprechpersonen finden. Und das sind dann häufig Leute, die vielleicht eben aus einem anderen Studiengang kommen, vielleicht aus dem sozial-geisteswissenschaftlichen Bereich, die dann erstmal bei uns landen und ein gutes Auffangbecken bekommen, die eine andere Übersetzung, eine andere Sprache bekommen, weil sie eben noch gar nicht von diesem BWL-Handwerkskoffer gehört haben. Ja, sie haben das Handwerkszeug gar nicht und die müssen erstmal ganz anders onboardet werden. Ja, und daher sind das häufig auch ganz, ganz viel erstmal so Erstgespräche, erstmal so reingehen und erstmal vorfühlen, was kann ich mit dieser Idee, die jetzt da ist, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich das irgendwie zusammenbringen, bin ich damit eigentlich selbstständig, mache ich damit ein Unternehmen auf, gehe ich in einen Verein, gehe ich in eine Gemeinnützigkeit. Also ich glaube, wir sind noch ganz viel an diesem Punkt, wo wir auch Sensibilisierungsarbeit, Mobilisierungsarbeit machen müssen, wo wir das Thema erstmal in den Umlauf bringen müssen. Ja, also es gab unsere Stellen, vorher gab es das Thema nicht. Also es muss Vordenken hier an der Hochschule geben, die das Thema wichtig fanden, weil dann gab es erst unsere Stellen. Also wir sind auf sehr fruchtbarem Boden getroffen und seitdem dürfen wir es hier weiterentwickeln. Aber wir müssen auch, und deswegen wollten wir unbedingt in die Lehre auch noch viel mehr machen, weil alleine mit der Zeit für die Gründungsberatung könnten wir unsere Arbeitszeit hier nicht füllen. Leider noch nicht. So. Na, aber darauf arbeiten wir hin und deswegen müssen wir ganz viel in diese Öffentlichkeitsarbeit oder in diese Lehrformate reingehen, damit wir eines Tages an den Punkt kommen, dass wir mit unserer Gründungsberatung nicht mehr hinterherkommen. So, ne, und dass wir eigentlich noch mehr Menschen wie uns brauchen, die auch noch mehr Gründungsberatung im Bereich Social Entrepreneurship machen. Also bislang würde ich eher sagen, sind es diese Gründungsideen, die kommen, die jetzt alle sozial-ökologischer werden, also alle klassischen Unternehmen und auch Startups von heute brauchen, müssen irgendwie auf ihren ökologischen Fußabdruck schauen und müssen irgendwie auf dem Schirm haben, dass es soziale Gerechtigkeitsthemen dabei gibt. Ja. Vor 10 Jahren wären es vielleicht klassische Startups gewesen. Heute muss man das einfach mitdenken und deswegen ist die Abgrenzung da manchmal noch schwierig. Aber die wir auch häufig haben, sind die gar nicht so diesen klassischen Skalierungswachstumsgedanken erstmal fahren, weil sie ihn per se aus ihrem Wirtschaftsstudium gar nicht kennen. Sondern die kommen eigentlich und haben, ich habe hier was, ich würde damit gerne arbeiten, ich weiß nicht wie und jetzt bringen wir mal erstmal die Vokabeln bei. So, und ich mag diese Gespräche sehr gerne. Und
das glaube ich. Aber was ich ganz interessant finde, ist, du sagst jetzt, okay, man muss das mittlerweile mitdenken, also diesen gesellschaftlichen Mehrwert und so. Da kommt mir jetzt so der Gedanke, Stichwort Greenwashing. Also das ist ja auch, wenn ich mir sowas auf die Fahnen schreibe, ich mache was, das ist total gut für alle, das zieht ja auch, wenn man es jetzt mal so ganz platt sagt. So halt. Ist das eine Gefahr, auch im Bereich des Social Entrepreneurship, dass da schwarze Schafe sich einschleichen und sagen, hier unter dem Mantel des Guten,
ja, absolut,
bereichere ich mich.
Nee, okay. Da hast du absolut einen Punkt. Ne? Also die Greenwashing-Gefahr oder Vogue-Washing-Gefahr und welche Begriffe es da alle gibt, so, die gilt es dann auch irgendwo zu entlarven. So, ja? Also auch da gibt es unterschiedliche Lagen. Natürlich ist es auch irgendwie schön jetzt erstmal, dass alle überhaupt müssen. Ja? Ob das jetzt wegen einer politischen Restriktion oder weil es gesellschaftlich gefordert ist oder weil die Finanzinstitute auch anders nicht mehr die Kredite vergeben, wenn man nicht diese Punkte auch mitbedenkt, so, dann ist am Ende noch die Motivation und die Absicht, egal wo es herkommt, ist erstmal gut, dass überhaupt irgendwie sich das alles in diese Richtung entwickelt, aber für uns ist natürlich schon schön, auch genau mit denen zu arbeiten und das verstehe ich auch mehr als unseren Beruf in der Beratung für Social Entrepreneurship, mit denen zu arbeiten, die es wirklich sehr intrinsisch in sich drin tragen und mit denen wir da auch viel arbeiten können an diesen gesellschaftlichen Schieflagen hinaus. Das andere ist häufig, ich habe eine Gründungsidee, mit der will ich was arbeiten, die hat eine ganz klare Skalierungsabsicht und ich habe ein eigenes Profitmodell drumherum geschaffen. Und jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ist das sozial-ökologisch vertretbar. Und bei unseren Bereichen ist es ganz häufig, dass wir erstmal gucken, wie bauen wir dieses ganze Konstrukt so, dass es so nebenwirkungsarm wie möglich ist im sozial-ökologischen Sinne. Und dann gucken wir, wie kann man das auch finanzieren, ja, also privatwirtschaftlich, aber eben auch aus öffentlichen Fördergeldern. Wir haben ganz häufig hybride Finanzierungsmodelle. Wir arbeiten mit der Gemeinnützigkeit. Die ganze Social Entrepreneurship-Szene arbeitet an einer eigenen Rechtsform, die wir vielleicht brauchen, um das überhaupt richtig in den Mainstream zu bekommen. Ja, also es ist lohnt sich immer reinzuhören bei den Gründungsinteressierten, wo wollen sie eigentlich hin? Sind sie eher so in dieser klassischen Startup-Szene verortet und denken gerade das Sozial-Ökologische mit, aus welchen Motiven auch immer? Oder sind sie so diese intrinsisch motivierten Social Entrepreneurs, die einfach wirklich Lust haben, auch Teil dieser Szene zu sein und das wirklich von Anfang an auch so ein bisschen systemisch mitzuentwickeln? Auch in diese, so wie Timo sagt, in diese Arbeit mit reinzugehen, SEND e.V., Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, Social Impact Verein, diese Strukturen mitzuschaffen, damit Social Entrepreneurship, damit Sozialunternehmertum auch nachhaltig, zukunftsfähig etabliert werden kann in den Wirtschaftssystemen, in denen wir sind. So, genau. Und aber wir arbeiten mit beiden. Also wir arbeiten natürlich mit beiden.
Wir verschließen niemandem die Tür.
Natürlich also, nicht. Ja. Ne? Also viele machen ja auch ihre eigene Reise, ganz persönliche Entwicklungsreise. Wir arbeiten ja mit ganz jungen Menschen, ja, also, die Entwicklung ist ja gar nicht abgeschlossen. Die stehen ja ganz am Anfang zum Teil und genau, wir geben unser Wissen mit, andere GründungsberaterInnen aus unserem Team geben anderes Wissen mit. Wir ergänzen uns komplementär, glaube ich, sehr gut in dem Bereich. Und so haben wir.
Ja, man kann ja wahrscheinlich auch nicht ausschließen, dass jemand, der diesen Social Entrepreneurship-Gedanken nicht so intrinsisch, wie du sagst, halt irgendwie mitbringt, dass der sich dem dann nicht auf einmal öffnet und sagt, boah, das ist ein Kosmos, da hatte ich überhaupt gar keinen Plan von, dass es sowas gibt.
Na
und
klar,
dann da
na klar.
Total eintaucht.
Der kann ja total entstehen auch. Ne? Also
ja.
Man muss ja auch erstmal wissen, dass es diese Szene gibt. So, deswegen sind wir auch ganz sehr, sehr dabei, das in die Lehre zu tragen und
ja,
das den Menschen zugänglich zu machen. So. In unserer Nische kommt es uns immer so vor, als haben alle schon davon gehört, aber dann kommt meistens der Realitätscheck und wir merken, ist gar nicht so. Also, genau, daher.
Dabei gibt es das Ganze ja jetzt nicht irgendwie erst seit gestern. Also du sagst, du hast vor 2020 nicht davon gehört. Ich habe ganz oberflächliche Recherche betrieben, weil ich es eher von euch hören wollte. Aber wenn man mal so ein bisschen guckt, dann ist das Ganze ja schon so seit einem Jahrzehnt irgendwie auch ein Thema, das so langsam hochkommt, oder? Habt ihr da eine Ahnung, wie sich das entwickelt hat, dieser Begriff? Weil also dieser Gedanke, etwas zu tun, womit man die Gesellschaft verbessert, der ist ja jetzt nicht unbedingt neu, so, aber dass es dieses Social Entrepreneurship-Ding gibt, das ist ja, glaube ich, erst so seit 10 Jahren oder sowas, dass das so richtig kommt.
Genau, würde ich auch sagen.
Ja, so, also ich will jetzt keinen historischen Diskurs machen.
Ja, ja, den könnte ich ja auch nicht liefern. So, also vielleicht kann Timo das, aber ja, wir nehmen es auch, also klar, in so Städten wie Berlin oder so, entsteht natürlich schon viel und jetzt kommt das so langsam über die ganzen Regionalgruppen. Timo hat davon gesprochen, dass er sich bei Regionalgruppe NRW sehr viel engagiert. Die gibt es auch in anderen Bundesländern und das kommt natürlich, das geht dann aus Berlin rein in die anderen Städte. Genau, und international gibt es auch einige Länder, die schon weiter vor sind als wir, aber so entsteht das hier alles so.
Und ist das Münsterland ein fruchtbarer Boden für Social Entrepreneurship?
Ja, Timo, was denkst du? Also ich würde sagen, da auch da scheiden sich die Geister so. Ich würde sagen, wir merken auf jeden Fall, dass es immer mehr Studierende gibt und Gründungsinteressierte, die in diesen Bereich gehen wollen und ähnlich wie gesamtgesellschaftlich fragen junge Führungskräfte von morgen, wollen für Impact arbeiten. Sie wollen für Themen arbeiten, wo sie ihre Arbeitszeit für was Sinnvolles einsetzen. Ja, und das kann dann bei der Berufswahl sich unterscheiden, kann aber auch, wird auch bei den Gründungsvorhaben sich unterscheiden. Und das merken wir schon. Also überall, wo wir hingehen, rennen wir offene Türen ein für das Thema. Wir können Menschen begeistern, mobilisieren und die Leute hören gerne zu. Ja, sie finden das Thema spannend und neu etc. So, und dahingehend würde ich schon sagen, dass wir als große Unistadt da auf fruchtbaren Boden treffen bei der jungen Generation. Und ja, ansonsten sind wir eine Mittelstandsregion mit vielen Hidden Champions hier in Münster, im Münsterland. Viele Führungskräfte an Hochschulen werden auch für diese Unternehmen ausgebildet. Ja, auch da sind unsere Studiengänge jetzt noch nicht komplett auf Nachhaltigkeit, auf Social Entrepreneurship so gestellt, aber es gibt immer mehr Module, mehr Lehrbeauftragte, Dozierende, die immer mehr diese Themen mit reinnehmen. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die dann auch unterstützen wird, dass wir kurz- und mittelfristig deutlich mehr Social Entrepreneurs hier in der Region ausbilden werden. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich bin jetzt auch nicht zu tief drin. Keine Ahnung.
Ja, ich wundere mich ein bisschen, dass du das so verhalten promotest hier, unser schönes Münsterland. Also ich finde, es ist sind wunderbare Rahmenbedingungen, die wir hier haben. Also wirklich der starke Mittelstand, die Hochschulen, die dementsprechend sehr offen sind, die auch sich unter einer Strategie committed haben, zu sagen, wir bringen das Thema nach vorne. Es ist auf jeden Fall ein zentraler Aspekt. Wir haben viele, viele Menschen hier, gerade, wir haben es jetzt bei der Entwicklung des Sinnkongresses, wir werden da später nochmal drüber sprechen, aber haben wir gemerkt, was für eine Dynamik dahinter steht, wo viele Leute auf einmal sagen, hey, ihr macht was zu nachhaltiger Transformation, zu neuen Wirtschaftsmodellen, wir sind auf jeden Fall dabei und wir unterstützen euch. Wir erleben eine große Offenheit der Studierendenschaft. Ich glaube, das Thema ist gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort hier, wo sie auch sagen, hey, wir hätten zwar unter dem Label Social Entrepreneurship haben wir gar nicht mal so das Seminar gewählt, das passt uns gerade gut rein, aber wenn die Studierenden aus dem Seminar rauskommen, dann sagen die zu, würde ich mal so sagen, 80% Wahnsinn, also was wir hier mitgenommen haben, was wir hier, ja, welche Lehrerfahrungen wir hier haben konnten, das passt super gut rein und dementsprechend würde ich sagen, der aktuelle Ort hier mit den ganzen Netzwerken, mit dem Mittelstand, aber auch mit der Offenheit der Hochschulen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Zeitgeist ist eigentlich das ideale Setting, um Social Entrepreneurship nach vorne zu bringen.
Okay, Stichwort Social Entrepreneurship nach vorne bringen ist sehr gut, weil du gerade schon den Begriff oder den Sinnkongress quasi angesprochen hast, über den wir noch sprechen wollten. Was ist das? Also ihr, ganz grob gesagt, ihr startet eine Veranstaltung in Münster zum Thema Social Entrepreneurship, die Sinnkongress heißt. So, jetzt Bühne frei. Was ist das?
Pitch das Michael, mal hier. Auf geht's.
Ja, vielleicht noch kurz zu dem vorher, Timo. Vielleicht hat Timo einen Punkt. Wahrscheinlich hat er sogar recht. Es ist sehr fruchtbarer Boden, auf den wir treffen. Wir erfahren Unterstützung von allen Seiten. Also das kann man wirklich genauso sagen. So, ich habe es vielleicht jetzt festgemacht an ein, zwei Zebra-Unternehmen, keine Ahnung, Sozialunternehmen, die jetzt so richtig durch die Decke gegangen sind. So, die würden mir jetzt noch fehlen aus der Region vielleicht. Weiß ich aber nicht, habe zu wenig drüber nachgedacht. Du hast da auf jeden Fall einen Punkt. So, wir laufen da sehr offene Türen ein und Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen bescheiden an der Stelle. Auch nicht immer, aber an der Stelle vielleicht. So, Sinnkongress, deine eigentliche Frage.
Ja. So.
Beim Sinnkongress geht es gar nicht ausschließlich um Social Entrepreneurship. Es okay. wird einen großen Teil darin einnehmen, aber beim Sinnkongress geht es um soziale Innovationen, geht es um nachhaltiges Wirtschaften. Da geht es darum, was bedeutet das für uns als Gesellschaft, aber auch natürlich im Besonderen für die Wirtschaft im 21. Jahrhundert enkelfähig zu agieren. Ja, wie müssen
enkelfähig agieren, das ist ein schöner,
ja,
ist ein
also schöner im Begriff. Sinne der planetaren ja. Grenzen, im Sinne der Themen um soziale Ungerechtigkeiten etc. Ja, müssen wir einfach gucken, dass wir eine Gesellschaft schaffen, dass wir es so bauen, dass es funktioniert und dass wir da alle möglichst lange irgendwie Spaß dran haben. So, und dafür wollen wir möglichst viele Menschen zusammenbringen aus unterschiedlichsten Bereichen des Lebens. Ja, von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, engagierter Zivilgesellschaft, die mit unterschiedlichsten Perspektiven kommen. In ihrer beruflichen Rolle, aus ihrer beruflichen Rolle raus, ja, als Nachhaltigkeitsbeauftragte, aber auch vielleicht als Privatmenschen. Was bedeutet das für mich und meinen Konsum, mein Leben? Wie muss ich das Ganze machen und zukünftig gestalten? So, also werden häufig auch nach Zielgruppen gefragt, also wer soll alles zum Sinnkongress kommen? Wir sagen immer alle, weil alle sind irgendwie Privatmenschen und müssen sich thematisch damit auseinandersetzen und alle haben vielleicht qua Beruf auch eine thematische Auseinandersetzung mit dem Thema. So, ne? Und so geht es uns eigentlich eher um diese Metaebene. Social Entrepreneurship kann Teil dieser Lösung sein, ja, oder Sozialunternehmertum, aber es geht uns nicht einzig und allein darum. Es geht darum, diese Koalition der Willigen, von der Timo gesprochen hat, diese vielen konstruktiv denkenden Menschen zusammenzubringen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Ja, also ganz viel Diskurs zu leben, sich zu vernetzen, neue Lösungen zu entwickeln, die vielleicht nicht erstmal naheliegend sind, weil man noch nicht miteinander gesprochen hat. Wir erleben halt häufig, dass wenn man über dieses Thema Nachhaltigkeit in Gänze spricht, dass man dann entweder, also dass man die Leute gar nicht so zusammenbekommt. Man hat häufig ich überspitze das jetzt, ja, also ich sage das jetzt so ein bisschen plakativ und das ist natürlich nie so einfach, aber man geht entweder auf diese klassischen Konferenzen für Wirtschaftsverbände, ja, da versucht man das so ein bisschen dann sich schön zu rechnen, wie geht Nachhaltigkeit, eigentlich hier so ein bisschen CSR-Strategie, ein Nachhaltigkeitsbeauftragte, fertig, Punkt, ja, oder man geht dann so sehr in die sehr antikapitalistischen Bewegungen rein, wo man sagt, der Kapitalismus ist eh voll blöd und das klappt sowieso alles nicht, wir brauchen das sehr systemkritisch und anders. Ja? Und irgendwo dazwischen versuchen wir, und diese beiden Bubbles reden ganz häufig nicht miteinander. Ja? Beide machen so ihre Lösung, aber keiner redet so richtig miteinander und wir würden das gerne zusammenbekommen und würden gerne gucken, wo sind die gemeinsamen Nenner, wo sind die Dinge, an denen wir zusammen Dinge entwickeln können, damit wir miteinander sprechen und nicht übereinander und nebeneinander her. Ja, so das ist so der Anspruch, den wir mit dem Sinnkongress haben. Und deswegen haben wir ihn so gemacht, wie er nun dasteht. Ja, also mit einem Programm, das möglichst viele Menschen an ihren Stellen im Leben abholen kann, wo alle irgendwo ihre Bezüge finden und wo wir in unserer Arbeit ganz viel die Vernetzung und den Austausch in den Vordergrund stellen werden. Ja, dass es wirklich das Gefühl entsteht, wir müssen zuhören, wir müssen neugierig sein, wir müssen lernen von den Positionen des anderen und gleichzeitig dann gucken, wie können wir damit weitergehen. Ja, dass es nicht dabei verbleibt auch. Ja, und das ist so ein bisschen der Anspruch des Sinnkongresses und darauf arbeiten wir hin. So, und Social Entrepreneurship wird, wie gesagt, gerade beim Pitch-Veranstaltungen gegen Abend von 18 bis 20 Uhr, wird das einen großen Teil einnehmen, weil da geht es dann auch um sozial-unternehmerische, innovative Ideen, die dann auch prämiert werden in Form eines Pitch-Wettbewerbs. Ja, also das wird ein Teil des Tages, aber nicht der ausschließliche, sondern wir gehen auf die Metaebene.
Okay, dann hoffe ich, dass viele Leute das jetzt gehört haben und das spannend finden, die natürlich noch wissen müssen, wann findet das Ganze statt, wo müssen sie hinkommen, wo können sie sich mehr Informationen darüber ziehen.
Ja, alle, die das spannend finden, halten sich den 20. Oktober frei, das ist ein Freitag, von 9 Uhr ist Einlass, 10 Uhr ist Beginn bis 20 Uhr, wer bis zum Pitch-Wettbewerb bleiben möchte, genau, und dazwischen findet man wirklich von bis, also von politischen Grußworten, Keynotes, Impulsvorträgen, Panel-Talks, Pitch-Wettbewerben und interaktiven Workshops, alles Also es wird, man wird bestens versorgt über den Tag. Es gibt Speis und Trank, es gibt viele Vernetzungslandschaften, es gibt coole Menschen, Gleichgesinnte und viele Möglichkeiten, sich mit der Praxis, mit der Wissenschaft, mit der Politik zu vernetzen. Da, wo man hin möchte und da, wo man herkommt, findet man seinen Zugang.
Super. Ja. Habt ihr eine Website am Start oder sowas?
Na klar, www.sinn-kongress.de.
Ja, top. Packen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes für alle, die sich das Programm nochmal zu Gemüte führen wollen und Bock haben, da vielleicht vorbeizuschauen.
Unbedingt.
Super. Damit, ich bin mit meinen Fragen eigentlich am Ende. Gibt es was, was ihr gerne noch loswerden wollt? Also nicht wen grüßen oder so, aber...
Ja, vielleicht eine Sache nochmal, weil ich am Anfang dachte, du hast gesagt, dieser definitorische Teil zum Beispiel ist eigentlich ein sehr anstrengendes Ding und das habe ich auch so am Anfang gesagt, aber es ist halt auch enorm wichtig, diesen definitorischen Teil zu bearbeiten, weil es natürlich darum geht, eine Szene zu stärken, weil es darum geht, eben auch die Abgrenzung von Sozialunternehmen zu klassischen Unternehmen zu bekommen und halt weiterhin Förderstrukturen durch die Politik zu bekommen, sich da zu engagieren, setzt halt voraus, dass wir halt auch im wissenschaftlichen Bereich in diesen Themen vorankommen. Und dementsprechend ist dieser Teil, der jetzt gerade so ein bisschen negativ weggekommen ist, sozusagen am Anfang.
Ach, das war nicht meine, Absicht.
Ja, aber das wollte ich nochmal am Ende sagen, so, okay. weil mir das noch auf jeden Fall wichtig ist. Wir müssen auch in diesem wissenschaftlichen Bereich weiterkommen. Ne? Wir müssen Forschung da betreiben. Wir müssen Leute auch dafür gewinnen und auch gerade diese Herausforderungen aufzuarbeiten. Da geht es auch zum Beispiel darum, Wirkungsmessungen zu betreiben. Ja, wie geht das überhaupt? Ja, jetzt ist gerade eine neue Leitlinie zur sozialen Innovation rausgekommen in Deutschland und das ist so die Kernherausforderung. Ja, wie setzen wir jetzt eigentlich diesen ökonomischen Profit gegenüber diesem sozialen, ökologischen Profit und wie machen wir die Dinge vergleichbar und wie fördern wir das? Und genau, das ist sozusagen jetzt auch nochmal so eine wissenschaftliche Einladung an Menschen, die jetzt nicht denken, oh mein Gott, jetzt reden die so viel über Definitionen, das ist alles ganz grausam. Es ist ein sehr spannender Diskurs, ein sehr interdisziplinärer Diskurs. Und genau, das wollte ich auf jeden Fall noch dazu sagen,
ja, also
dass
ich bezweifle keinesfalls, dass es eine spannende Geschichte ist, sich darüber auseinanderzusetzen. Ich glaube nur, dass hier halt vielleicht auch der falsche Ort gewesen wäre. Also hier die Frage zu klären, wo ist der Unterschied, würde, glaube ich, zu weit führen.
Das
da verlieren wir die Leute ganz schnell irgendwie. Aber verstehe ich den Punkt, den du angesprochen hast nochmal.
Genau.
Ich wollte auch nur noch mal einmal sagen, falls ich im Besonderen zu kritisch rüberkam, ja, dann liegt es nur daran, dass ich finde, wir haben den Fuß gerade auf dem Gaspedal bei dem Thema und das ist eine sehr, sehr positive, sehr schöne Entwicklung. Es passieren unglaublich tolle Sachen. Die Szene vernetzt sich, es wächst, wir laufen überall offene Türen ein und es ist dem Thema sehr, sehr dienlich und ich habe einfach die Ambition, dass das noch immer, immer mehr wird. Es gibt noch so viel, das wir lösen müssen. Es gibt so viele Herausforderungen und es gibt so viel kreatives Potenzial bei den jungen Menschen, dass einfach noch mehr werden darf. Ja, also versteht es nicht versteht mich nicht falsch, dass ich überkritisch bin und ich glaube, dass nicht hier Gutes passiert. Im Gegenteil, ich sehe all das Gute, aber ich bin da noch nicht satt. So, ne? Das klingt jetzt so wie so, das ist der Unternehmer in mir, der jetzt hier spricht. So. Aber ja, genau, ich glaube, wir müssen da jetzt einfach dranbleiben. So. Es entstehen gute Dinge und wir müssen jetzt die Synergien erkennen und damit weiterarbeiten. So. Und da ist noch viel Luft nach oben, aber das liegt nicht daran, dass das andere nicht schon gut wäre, sondern es liegt daran, dass da noch ungenutztes Potenzial ist. Und das würden wir gerne einfach erreichen wollen.
Ja. Sehr gut. Ja. Das unterschreibe ich zu 100%.
So. Ja. Sehr gut. Das finde ich war ein sehr schönes Schlusswort. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch ein Part, der hier im Podcast immer zum Ende kommt. Und zwar stelle ich meinen Gästen immer die Frage, weil der Podcast ja Kopfhörer heißt, wann hattet ihr zuletzt Kopfhörer auf und was kam da raus? Und es zählen keine Zoom-Konferenzen. Das habe ich ganz oft, dass irgendwie Leute sagen,
das hatte ich in der Zoom-Konferenz. Also diese Kopfhörer hatte ich noch nie auf.
Noch nie?
Also solche meine ich auch. Aber ja, gerade noch auf dem Fahrrad, auf dem Weg hier zur Uni habe ich noch einen Podcast gehört.
So, ja. Und da sind wir nämlich. Also im besten Fall kommen an dieser Stelle Podcast-Empfehlungen vielleicht auch raus. Vielleicht auch zum Thema, keine Ahnung. Was hast du gehört?
Oh, der war jetzt nicht so spannend. Okay, aber ich habe so Daily-Routinen und da war jetzt mein SWR2-Wissen-Podcast dabei, aber die Sendung war jetzt nicht so überspannt. Aber
okay. Aber generell ja ein cooler Podcast, also da kann man sich
generell
mal so
absolut,
was da so drin ist.
Ja. Also zu meinen Routinen zählt neben Deutschlandfunk der Tag, glaube ich, auch SWR2-Wissen, so dass, ja, wenn es ein normaler Tag ist, habe ich wenigstens die beiden Podcasts gehört. So, genau.
Hast du auch noch was?
Ja, ich saß hier vor dem Raum und habe gewartet, bis er geöffnet wird und dann habe ich The Hives Two Kind of Trouble gehört und The Hives, ich finde das neue Album richtig gut. Das habe ich das letzte Mal gehört.
So, finde ich richtig gut. Das finde ich zum Ende noch gute Podcasts und Musiktipps.
Ich höre aber auch viel Quatsch, ne? Also,
ja,
also das klingt jetzt hier so,
also du,
so pseudo-intellektuell. Jetzt hier nur Nachrichten und Radio, ach, und Wissenssendungen hören. Nee, nee. Ich höre auch viel Quatsch.
Du kannst auch gerne noch eine Quatsch-Empfehlung raushauen.
Nee, da habe ich jetzt gerade keine. Aber,
ach so, ja. Aber du hörst es, das sei gesagt.
Ja, alles,
alles klar. Super, vielen Dank für eure Zeit. Ich glaube, dass wir uns nicht das letzte Mal zusammengesetzt haben, weil das wirklich ein sehr spannender Bereich ist, in dem ihr euch da bewegt. Und wie du schon sagtest, ist Luft nach oben. Das heißt, es wird in Zukunft bestimmt auch noch Dinge geben, über die man sprechen kann.
Sehr gern. Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Ciao.
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 Zum Abschluss dieser Episode wie immer noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du uns gern Feedback oder Themenvorschläge schicken möchtest, dann her damit. Entweder per E-Mail an podcast@fh-münster.de, Münster natürlich mit UE, oder via Social Media. Schreib einfach bei Facebook oder Instagram eine Nachricht an die Accounts der FH Münster. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib uns gern auch eine Bewertung und abonnier uns auf der Podcast-Plattform, auf der du so unterwegs bist. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.